Schnips.
Schönen guten Abend euch allen. Bibelwoche, Segenskirchgemeinde, Bibelwoche 2023 über die Apostelgeschichte. Heute ein Thema über alle Grenzen hinweg. Die Kanzel ist auch wie eine Art Grenze. Ich würde ja gerne mal drüber springen. Eure Bänke, eine Grenze, wo man sich gerade bewegen kann. Heute das Thema über alle Grenzen hinweg, Apostelgeschichte, Kapitel 9. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf diesen Abend. Ich freue mich auf Jürgen Viertel, der das Thema heute mit uns beackern wird. Schön. Weil ein Land die Grenze eines anderen Landes überschritten hat, herrscht gerade Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Wie an jedem Abend bisher, lasst uns eine kurze Zeit der stillen Fürbitte halten.
Gemeinsam lasst uns rufen, gib Frieden, Herr, gib Frieden. Gib Frieden, Herr, gib Frieden.
Eine kleine Tradition inzwischen in unserer Bibelwoche 2023, das kurze Interview am Anfang. Jürgen, ich bitte dich nach vorne und reiche dir eines der Mikrofone. Ich nehme das andere. Lieber Jürgen, wo kommst du eigentlich? Wir kennen uns jetzt fast 3 Jahre, aber ich weiß von dir noch nicht so viel. Manchen geht es vielleicht auch so. Er ist zwar ein bekanntes Gesicht in unserer Segenskirchgemeinde, aber ich weiß gar nicht, wo kommst du eigentlich biografisch und kirchlich her?
Ja, es ist fast 3 Jahre her, dass wir hier draußen im Zelt standen und da eingezogen sind. Und wir sind so langsam eingezogen, mir war so eine lange Schlange, dass Frau Hübler längst mit der Musik fertig war und wir waren noch gar nicht alle da. Das war so meine erste Erinnerung an deine Einführung hier. Das war hier in Burna in der Stiftshütte, kann man ja sagen, da draußen in dem großen Doppelzelt. Ich selber bin auch ein Bonner. Ich bin in Bonner geboren. Ich bin 52 hier getauft und bin dann erst als Mitte 20er wieder mal in einer Kirche gewesen und habe dann in Glösa zusammen mit Horst Oertel und seiner Frau und noch mit 2, 3 weiteren einen Erwachsenenkurs gemacht und wir haben dann eine Erwachsenentaufe und Konfirmation gehalten. Das war damals noch mit Pfarrer Lücke in Glösa. Das war 1978. Dann gab es dann auch noch eine Trauung. Da wurden 3 Paare auf einmal getraut. Da waren auch wieder Oertels mit dabei. Seitdem sind wir auch ganz gut befreundet miteinander. Ja, und dann habe ich Fuß gefasst in Bonna und auch ein bisschen Fuß gefasst in Glösa. Dort fand schließlich dieser Taufunterricht statt. Und da gab es in Glösa, schon immer gibt es in Glösa auch fleißige und begabte Kirchvorsteher. Die haben gesagt, du bist jetzt hier bei uns getauft worden. Wir erwarten dich am Wochenende zum Arbeitseinsatz. Das ist Glösa, sowas. Praktisch. Ja, praktische Leute. Und da haben wir dort Fensterbänke betoniert und irgend so eine Sachen gemacht, die einfach zu der Zeit wichtig waren. Und heute gibt es den Arbeitseinsatz gelegentlich in Bonna und so verschiedene andere kleine Aufgaben auch. Biografisch und kirchlich zu Hause in Bonna und in der Segenskirchgemeinde. Und dass der Blick und auch meine Schritte da weit drüber hinausgehen, das ist ja völlig normal, das geht euch ja auch so.
Also wenn ich es richtig verstehe, Heimat, nicht nur jetzt Bonna, geistliche Heimat, sondern mehr drüber hinaus, mal hier, mal dort, aber mit einer Präferenz für Bonna als Heimat, als geistliche Heimat, oder ist das anders?
Weitgereister Heimattreuer.
Ja.
Bonna als, auch als geistliche Mitte, weil man ja in Bonna auch schon immer mitgestalten konnte, durfte, sollte. Egal, wer gerade hier Pfarrer war, ob der Knautschuhn hieß oder Bilz oder Winde oder Jakob oder andere Namen fallen mir gerade nie ein.
Kleine Zusatzfrage, würdest du sagen, dass es dir hilft, geistliche Heimat zu finden, wenn du etwas zum Mitmachen hast?
Ja.
Ja.
Klares Ja.
Klares Ja. Eine Frage habe ich noch. Wie würdest du den Satz fortsetzen? Ich träume eine Kirche.
Ich würde den Satz mit euch, mit Ihnen allen fortsetzen, musikalisch.
Das ist ein Wort. Wir singen das Bibelwochenlied Ich träume eine Kirche. Das findet sich im hinteren Teil des Teilnehmerheftes und zwar auf der Seite 53. Wir singen zuerst die Strophen 1 und 2.
Zweite Vorrede, das ist grün, das ist rot und das ist gelb. Grün, rot, gelb hatte ich bestellt als Antwortkärtchen. Es gibt nachher ein paar Fragen und grün heißt natürlich ja und rot heißt natürlich nein und gelb heißt dann vielleicht. Und ich bin sehr gespannt und ich werde hier gucken wie ein Luchs, wie viele rote, gelbe und grüne Karten hier gezeigt werden. Über alle Grenzen hinweg. Wir hören den Text aus der Apostelgeschichte, 9. Kapitel. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt. Und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus einige Zeit in Joppe blieb bei einem Simon, der ein Gerber war. Und der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in Joppe. Wo liegt denn Joppe? War schon mal jemand in Joppe? Joppe gibt es noch, aber das heißt jetzt Jaffa. Und bei Jaffa, da kommen doch sofort gute Gedanken und auch ein guter Geschmack in den Kopf. Denn da gibt es die berühmten Jaffa-Orangen. In Chemnitz gibt es die manchmal auf dem Markt, hier in Bonna, in der alten Dorfschenke. Da gibt es immer welche aus Portugal. Also die sind auch sehr schön. Aber Jaffa ist natürlich Jaffa. Und wer war da schon mal? Danke. Ich auch. Und ich erinnere mich an eine ein bisschen längere Strandwanderung von Tel Aviv nach Jaffa. Ich erinnere mich an gutes Essen dort im arabischen Restaurant. Und ich erinnere mich an einen ja fast ein bisschen malerischen Ort, weil das liegt so ein bisschen erhöht auf einer Landzunge da über dem Meer. Alte verwinkelte Häuser und Gassen. Und da wohnte zu Petrus Zeiten also Tabea, die inzwischen Tabitha heißt. Manchmal ist es ja auch ein bisschen zum Schmunzeln, wenn es eine neu revidierte Lutherbibel gibt. Zuletzt erschien sie 2017. Da muss man sich nicht nur an manche neue Begriffe gewöhnen. Plötzlich heißt da jemand ganz anders. Ich habe eine befreundete Familie, da heißt die Tochter Tabea. Ich denke, die müssen die jetzt umbenennen in Tabitha. Tabea hieß sie vom 1. bis zum 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert heißt sie Tabitha. Also, Sie merken schon, das lässt mich gar nicht wieder los. Setzen Sie selber ein passendes Wort ein. Wer besitzt eine Lutherbibel von 2017? Ich hatte gedacht, jetzt kommen ein paar vielleicht Karten, weil man nicht genau weiß, ist sie von 2017, aber es war eindeutig grün und rot. Und bevor wir jetzt zum wirklichen Wunder kommen, muss ich auch historisch wieder noch ein bisschen ausholen. Und da weiß ich mich mit Lukas in guter Gesellschaft. Denn es ist ja noch mehr passiert seit gestern Abend. Da, wo von Philippus erzählt wurde und von dessen Evangelisationserfolgen da in Samarien. Toll. Philippus ist ja inzwischen noch jemandem begegnet, diesem Kämmerer, diesem Schatzmeister aus Afrika, aus Äthiopien oder aus Nubien, so ganz genau weiß man es nicht. Der hat ihn ja getroffen, als der von seiner Jerusalem-Wallfahrt kam. Und im Jesaja-Buch las und fragte, kannst du mir erklären, was das bedeutet? Und Philippus hat ihn begleitet und hat ihm erklärt und ausgelegt, wie sich der Text aus diesem Jesaja-Abschnitt erfüllt hat mit Jesus Christus. Und am Ende stand eine Taufe. Es steht nicht geschrieben, aber wir vermuten, und ich denke, wir vermuten zu Recht, dieser Nubier oder Äthiopier, das war ein Jude. Schließlich war er auf Wallfahrt nach Jerusalem gekommen, und Jerusalem war ja das jüdische Zentrum damals, auch das geistliche, religiöse Zentrum und noch nicht dreigeteilt wie heute, wo auch wir Christen und wo auch der Islam ebenfalls diese Stadt beanspruchen. Was auch noch geschehen ist vor unserer heutigen Bibelstelle, ist dieses vom Saulus zum Paulus. Die Gottesbegegnung vor Damaskus, die aus dem Christenverfolger Saulus, den berühmtesten und fleißigsten Evangelist und Missionar Paulus, machte. Ich habe lange überlegt, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum die Bibelwoche Apostelgeschichte uns nun gerade diese wichtigen Texte eigentlich vorenthält. Ich habe auch keine Begründungen gefunden, warum diese Texte drin sind und andere nicht. Ich habe alles gelesen oder zumindest überflogen, was es an Literatur gibt über die Bibelwoche. Da gibt es ein dickes Buch und es gibt insgesamt 3 Begleithefte, aber die Auswahl der Bibelstellen habe ich nirgendwo begründet gefunden. Dann ist das so. Und die Bibelwochenvorbereitungsarbeitsgemeinschaft, die setzen vielleicht voraus, die Gemeinden kennen diese wichtigen Geschichten in der Apostelgeschichte, die Geschichte vom Pfingstfest und vom Stephanus, der dann zum ersten Märtyrer wurde, und eben vom Philippus mit diesem Kämmerer, von Saulus und Paulus. Ich denke, wir denken darüber noch mal kurz nach bei einer Musik. Wir kehren zurück nach Jaffa, zu Tabea oder Tabitha. Das muss schon eine berühmte und auch besonders begabte Frau gewesen sein, denn Lukas schreibt, sie war eine Jüngerin. Und die Bibelleser unter uns, die merken da vielleicht auf, denn einmalig und nur an dieser einen Stelle im ganzen Neuen Testament kommt dieser Begriff Jüngerin vor. Einmalig und besonders. Sie näht für die Gemeinde. Das heißt, sie versorgt die ehrenamtlich tätigen Frauen mit passender Kleidung. Und die war offensichtlich auch schick und repräsentativ. Denn wir lesen, dass stolz diese Röcke und Kleider vorgezeigt wurden. Und dass diese Jüngerin dazu auch noch großzügig die Gemeinde unterstützte mit Geld, auch das wird deutlich benannt. Und dann stirbt sie. Ihr Lieben, auch an dieser Stelle ahnen wir wieder etwas von der Ausstrahlung der ersten Gemeinden, von der Ausstrahlung des Evangeliums, und das nicht nur, überhaupt nicht nur als eine Lehre, sondern eben auch ganz praktisch. In den ersten Gemeinden gab es Essen, in Jaffa gab es Kleidung und im Nachbarort, da hat sich gerade eine wunderbare Krankenheilung ereignet. Denn dort war Petrus auf Gemeindebesuch unterwegs und ist dort angesprochen worden. Da gibt es einen Gelähmten bei uns und den solltest du heilen. Und Petrus, er nimmt seinen ganzen Glaubensmut zusammen und packt seine ganze frohe Glaubensgewissheit in den einen Satz. Er spricht den Gelähmten mit Namen an und sagt: Es heilt dich, Jesus Christus. Und der heilt. Und natürlich verbreitet sich so ein Ereignis in Windeseile über das Land und die Nachricht erreicht auch Jaffa und man sendet unverzüglich nach Petrus. Das Vertrauen in die Wirkmacht, in die Wirkungsmächtigkeit des Heiligen Geistes, das muss damals unermesslich gewesen sein in der jungen Kirche und in den ersten Gemeinden. Können Sie sich vorstellen, Frage, dass so eine Heilung auch heute noch geschehen kann? Ja, und vielleicht. Och. Zurück nach Jaffa. Man bahrt die Tote auf. Im Obergeschoss des Hauses. Nun, das war bestimmt nicht der kühlste Ort. Diese kleine Randbemerkung im Obergeschoss des Hauses, die lässt schon auch tief blicken, denn die zeigt uns dieses Vertrauen der ersten Christen. Man kann fast sagen, es ist so ein Grundvertrauen, es ist so ein Urvertrauen ganz praktisch in das, was wir heute im Glaubensbekenntnis, im Sonntagsgottesdienst manchmal so aufsagen. Will ich mal salopp das nennen. Das waren damals alles geglaubte Tatsachen. Die hatten ihren Platz in der Lebenswirklichkeit, in der Lebensmitte. Jesus Christus ist auferstanden. Der Heilige Geist weht. Nicht nur in Jerusalem, genauso auch in Damaskus und in Jaffa. Und die ersten Christen, die sind voller begründeter Zuversicht und Glaubensgewissheit. Die Leiche muss nicht erst in den Keller. Das wird. Und dieses das wird, das ist nicht so, wie wir heute manchmal sagen, Buziet, sondern Petrus ist unterwegs, der wird es richten. Wird Petrus die Macht haben, die Tote zu erwecken? Falsche Frage. Natürlich nein. Wird Gott so ein Wunder mit und durch Petrus tun? Und genau das ist heute unser Thema. Jetzt schildert die Apostelgeschichte sehr knapp das folgende Geschehen. Petrus macht sich vertraut mit Tabithas Textilproduktion. Dann schickt er alle Anwesenden raus. Dann betet er. Wenn es jemandem klar ist, wer hier noch helfen kann, dann ist es dem Petrus klar, dass das nur Gott selbst kann. Wir erfahren nicht, wie oder was er betet. Wir erfahren auch nichts über irgendwelche Rituale, vielleicht eine Salbung oder Handauflegung, was auch immer. Die Sache verläuft völlig unaufgeregt. Und dann kommt ein Befehl, gar keine Bitte oder keine Frage, ein Befehl. Tabitha, steh auf. Und sie wird lebendig und sie steht auf. Wunderbar, Grund zum Jubeln, Grund zum Feiern, Grund für Musik. Liebe Bonnauer, Glösaer, Ebersdorfer, liebe Gäste, so ein Geschehen kann nicht verborgen bleiben. Hier in Jaffa, in unserer Stadt, in unserer eigenen Stadt hat das stattgefunden. Da ist das Geschehen vor unseren Augen. Tabitha, sie näht wieder. Und viele kamen zum Glauben. Und ich denke, das ist das Wichtigere, die geistliche Erweckung für viele. Nicht alle, aber viele, schreibt Lukas, viele kamen zum Glauben und gewannen damit das ewige Leben. Und dieses Lebensziel, nämlich bereit zu werden, bereit zu sein für die Ewigkeit, das erlange ich, wenn ich eine Beziehung mit Jesus Christus eingehe. An dieser Stelle, da hatten die Urgemeinden ja auch einen Pfund in der Hand, mit dem sie wuchern konnten. Hier bei uns, hier in unserer Gemeinde, da kann jeder in so eine Beziehung eintreten. Neben Essen, Heilung und Kleidung haben wir eine Botschaft, eine gute Nachricht, das Evangelium, eben etwas, was über den Tod hinausreicht und was sicher ist und gewiss, gewiss wie das Amen in der Kirche. Und was keinen ausschließt, alle sind eingeladen, alle haben auch von diesem Wunder erfahren und viele davon kamen zum Glauben, schreibt Lukas. Irgendwann ist Tabitha wie viele andere oder wie alle anderen Menschen dann auch gestorben. Aber sie hatte sich und viele andere mit diesen Weg zum ewigen Leben erschlossen. Und das ist ja das, was zählt. Eigentlich sagt ja der Volksmund, Glaube wirkt Wunder. Aber hier ist es gerade umgekehrt. Hier heißt es, Wunder wirkt Glaube. Wunder in der Bibel. Ich denke an den Wein in Kana oder an die Brotvermehrung da in der Wüste bis zur Auferweckung einer Toten. Wunder. Bei den Wundern, da greift Gott punktuell ein. Und ich bezeuge hier, ich kann das glauben. Ich will das glauben. Wie geht es Ihnen? Können Sie das glauben oder gibt es da eine Hemmschwelle? Können Sie das glauben? Das Blaue, was das Grün ist, überwiegt ganz deutlich. Gratuliere. Ich kann's. Und da dürfen auch kleine Geheimnisse bleiben. Ich muss dem nicht völlig auf den Grund gehen. Macht ja selbst Lukas nicht. Er beschreibt das ganze Geschehen ja in drei, fast will ich sagen, lapidaren Sätzen. Ich muss wirklich dieses so ein Wunder nicht bis ins letzte Detail erforschen. Hat Petrus da mit Salböl gearbeitet oder nicht? Völlig unwichtig. Muss ich nicht wissen. Was ich aber weiß und auch und gerade als eine Glaubensgewissheit für mich, für uns,
für hier und heute. Das ist dieser Satz. Gott greift punktuell ein. Und manchmal lässt Gott sich auch von Betern zu so einem Eingreifen überreden. Da gibt es Beispiele in der Bibel und es gibt Beispiele bis heute. Vor kurzem war ja schon mal so ein kleiner eine kleine Winterunterbrechung und meine Frau und ich, wir waren wieder mal unten in Wechselburg, da im Schlosspark und in den beiden Kirchen, in dieser wunderbaren Stadtkirche St. Otto und dann natürlich in der noch viel berühmteren, größeren Basilika, in dieser romanischen Stiftskirche zum Heiligen Kreuz, einzigartig in Sachsen, dass es sowas gibt. Da werden wir beneidet, auch von den Sachsen-Anhaltern, die jede Menge so eine romanischen Kirchen haben. Wir haben Wechselburg. Und dann gibt es noch die ganz kleine Mariengrotte da unten am Muldeufer. Unzählige Täfelchen sind da angebracht und da steht überall drauf Danke. Manche mit Jahreszahl, manche ganz neu. Ich denke, so im Allgemeinen haben wir schon ein Problem mit diesen Wundern oder vielleicht reden wir uns das auch nur ein. Es ist betrüblich, dass die große Zahl der Christen, eine große Zahl der Christen diese, ich sag mal, Dimension verloren hat, dass die uns abhanden gekommen ist, seit der Aufklärung etwa, also seit ungefähr 200 Jahren. Das hat auch nichts mit Staat oder mit Kommunismus oder so zu tun, das ist ein innerkirchliches Problem. Dabei war doch die Auferweckung des Herrn Jesus die Initialzündung des ganzen Christentums. Hier könnten wir noch ein paar Abende verbringen miteinander bei den Wundern. Und da sprechen wir das ja immer mal im Glaubensbekenntnis. Das mit der Auferstehung Christus. Sprechen wir das da nur so? Oder sind wir von der Wirklichkeit dieses Geschehens wirklich überzeugt? Auferstehung? Ja, eine Tatsache. Ich sehe ganz viel Grün. Nach dem Wunder zum Schluss noch einen Themenwechsel. Was auffällt, und wir sind schon im 9. Kapitel der Apostelgeschichte, oder vielleicht ist es uns noch gar nicht wirklich aufgefallen, es wurde noch kein Nichtjude getauft, es wurde noch kein Heide getauft. Wir reden nur von Judenchristen. Noch gab es keinen Heiden in der Urgemeinde, in den Urgemeinden. Die Kirche bestand ausschließlich aus sogenannten Judenchristen. Und da waren Judäer und Galiläer und griechische Juden und Samariter und einer aus Afrika. Alles Juden. Getauft. Und dann damit Judenchristen. Aber im Kapitel 10, da soll sich das dann, ich sag mal, endlich ändern. Dort tauft Petrus den ersten, den allerersten Nichtjuden, den allerersten Heiden. Eine hohe Schwelle war das für Petrus. Aber er nimmt sie. Und wie es dann weitergeht, fast wie eine Lawine, kann man ja sagen, das wissen wir alle. Unser heutiger Text endet immerhin mit einem Zwischenschritt. Mit einem Zwischenschritt auf dem Weg dorthin. Nämlich bei einem Gerber logiert Petrus ein paar Tage lang. Dieser Beruf galt im Jüdischen als unrein. Die Gerber gingen mit Tierkadavern um. Und da roch es auch nicht gut. Petrus überwand ganz bewusst diese Grenze und bezog den Gerber Simon mit ein in die Gemeinde, denn der war immerhin doch ein richtiger Jude und wollte gern dazugehören. Mutig war Petrus und Gott war mit ihm. Und Lukas hat alles sorgfältig recherchiert und geordnet und aufgeschrieben für die ganz junge Kirche und auch für uns. Amen. Frage: Meinen Sie, dass heute ein Wunder der Gemeinde Zulauf brächte? Also es steht jetzt 1:1:1. Eine letzte Frage. Kommen Sie morgen wieder? Wenn wir doch wüssten, das singen wir jetzt. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, du liebst die Armen. Segne die, die auf Hilfe angewiesen sind durch deine Liebe. Mache deine Gemeinde zu einem Raum der Barmherzigkeit. Segne uns und alle, die sich nach Barmherzigkeit und Liebe sehnen, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Liebe Geschwister, ich bin gerade nach Hause gekommen vom heutigen Abend in der Bonner Kirche von der Bibelwoche. Und es ging heute um Wunder und ob wir daran glauben. Und ich bin jetzt noch ganz ergriffen. Während der gesamten Zeit spukte mir ein Name im Kopf rum. Dieter Großer. Ein guter Freund von mir. Vor 2 Jahren circa war er sehr schwer an Corona erkrankt. War dem Tode näher als dem Leben. Nach menschlichen Ermessen hätte er kaum eine Chance gehabt. Und er lag so lange im Koma. Und keiner hatte noch großartig Hoffnung. Aber unser Glaube an Gott hat ihn getragen. Es wurde in ganz vielen Kreisen wurde für ihn gebetet. Und irgendwann schlug er die Augen auf und war einfach wieder da. Das ist so ein Wunder gewesen. Wir konnten es alle gar nicht wirklich fassen. Und es ist so ein Segen, dass dieser Mensch leben darf und dass das bezeugt werden kann. Ich danke Gott dafür, dass er auch heute noch Wunder tut. Und ich glaube ganz fest daran, dass er das immer wieder tun wird. Das wollte ich euch sagen. Viola Focke aus Gläsern.